Okay, alles klar. Okay, sehr gut. Ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ihr werdet das in der Predigt merken. Ich werde ziemlich oft du sagen, also ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel. Wenn ich hier du sage, beziehe ich mich aber selber auch ein, weil ich muss mich auch selber anpredigen bei diesem Thema. Kennt ihr Nick Vujicic, den Australier, der ohne Arme und Beine geboren wurde? Also okay, wenn ihr nicht kennt, jetzt lernt ihr ihn kennen. Für seine Eltern war das wie so ein Schock, dass also ihr Sohn ohne Arme und Beine geboren wurde. Und Nick Vujicic, der wuchs also so auf der rechten Seite, so in Melbourne in Australien auf, ging da auf eine allgemeine Schule und wurde dann leider gehänselt, weil er eben ja keine Arme und keine Beine hatte. Und das entwickelte sich bei ihm so weit, dass er da in so eine Art Depression reingerutscht ist. Und er hatte dann irgendwann das Gefühl, dass er mal Selbstmord begehen sollte. Lag in der Badewanne, ist da so in dem Wasser geschwommen und hatte sich bei sich so gedacht, so jetzt ertränke ich mich einfach, dann ist das endlich mal zu Ende. So diese ganze Schwere. Und während er in der Badewanne da so rumschwimmt, kriegt er vor seinem innerlichen Auge so ein Bild, dass er seine Eltern an seinem Grab sieht, also bei der Beerdigung. Und da merkt er, wie sehr seine Eltern ihn lieb gehabt haben und dass er diesen Schmerz, den kann er nicht seinen Eltern zufügen. Und hat sich dann eben entschlossen, keinen Selbstmord zu begehen. Jetzt könnte man ja fragen, warum lässt Gott es zu, dass Nick ohne Arme und Beine geboren wurde? Oder warum lässt Gott überhaupt Leid zu? Und das hört sich jetzt wahrscheinlich ziemlich hart und komisch an, aber ich sag's trotzdem so. Die Antwort ist, weil er uns liebt. Und das werde ich versuchen, in der Predigt weiter zu entfalten, dass ihr dann hoffentlich da zustimmen könnt. Ein Mann war sehr krank, Lazarus. Solche Dinge können ja vorkommen, auch gerade wo wir vom Coronavirus gehört haben. Ne? Man kann schnell mal krank werden. In diesem Fall ist es ein guter Freund von Jesus, Lazarus, und wir wissen dann auch, dass noch Maria und Martha da waren, und das ist so besonders gekennzeichnet. Jesus hatte sie sehr lieb. Jesus hatte also so eine Art besondere Beziehung zu der Familie und bekommt dann zu Gehör, Lazarus liegt im Sterben. Und Jesus entschied sich, obwohl er sie liebte, dann nicht dorthin zu gehen. Ist ja auch irgendwie mal ein bisschen komisch, oder? Wenn bei mir ein guter, bester Freund im Sterben liegen würde, dann würde ich sofort versuchen, dahin zu gehen. Bei Jesus ist das nicht so. Er wollte warten. Warum wartet Jesus? Hier können wir eine wichtige Lektion lernen. Manchmal, im Angesicht von Leid, hält Jesus sich zurück oder bleibt stumm. Manchmal in Angesicht von Herausforderungen oder Schwierigen scheint es so, als ob Jesus nichts tun möchte, obwohl seine Nachfolger eigentlich Schweres erleiden. Und dann wirkt es fast so, als ob Jesus sich mit Absicht fernhält. Etwas später im Text, da erfahren wir dann auch, dass Jesus damit einen Plan gehabt hatte, und er sagt, also Lazarus, unser Freund, sagt er zu seinen Jüngern, Lazarus, unser Freund, schläft, aber ich gehe hin, um ihn aufzuwecken. Da sprachen seine Jünger, Herr, wenn er schläft, wird es besser mit ihm. Jesus aber sprach von seinem Tode. Sie meinten aber, er rede vom leiblichen Schlaf. Da sagte Jesus es ihnen frei heraus, Lazarus ist gestorben und ich bin froh. Ist ja auch schon mal interessant, ne? Lazarus ist gestorben und Jesus ist froh. Und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht da gewesen bin, damit ihr glaubt. Aber lasst uns zu ihm gehen. Ja, Lazarus ist gestorben. Er hat bereits gestunken. Oder die Elberfelder, die sagt, er riecht schon, hört sich ein bisschen netter an. Aber eigentlich lag er schon im Grab und hat schon gestunken. Und Jesus sagt jetzt, ich bin froh um eurer Willen, damit ihr glaubt. Ich denke, bei uns ist es ja häufig so, wir sind so zielorientiert. Jesus, da ist ein Problem, bitte lösen, aber sofort. Da ist eine Person krank, bitte gesund machen, aber sofort. Das ist aber nicht, was Jesus möchte, Sondern Jesus sagt ja nochmal, ich bin froh um eure Willen, dass ihr nicht dabei gewesen seid, damit ihr glaubt. Weil Jesus weiß, im Prozess des Wartens werden wir reifer und unser Glaube wird gestärkt. Weil Jesus, der möchte das Leid nicht in erster Linie einfach nur schnell wegnehmen, sondern Jesus möchte, dass wir im Glauben wachsen und gestärkt werden. Und wenn er das wegnehmen würde, sofort, würde das vielleicht nicht passieren. Es gab mal ein Experiment von einem künstlichen Biotop, also so ein Glashaus, und dann wurden da drin einfach so ein Stück Natur nachgepflanzt. Also so Büsche, Bäume, was man eben in der normalen Natur auch finden würde, wurde auch täglich gewässert. Und dann haben aber die Betreuer, die haben dann gemerkt, dass irgendwann die Bäume einfach umgekippt sind. Und haben dann auch geguckt, haben wir was falsch gemacht, waren da zu wenig Nährstoffe im Boden oder so. Frage an euch, was denkt ihr, warum sind die Bäume umgekippt? Keine Wurzeln? Zu wenig Sauerstoff? Kein Wind. Genau, das war kein Wind. Die hätten an alles gedacht, ne? Sauerstoff, Sonne, war alles da. Aber weil der Windwiderstand gefehlt hat, der immer gegen die Bäume eigentlich pustet, dadurch haben die dann auch die Wurzeln sind nicht fest, tief und fest geworden und dadurch sind die umgekippt. Und das ist ja eigentlich im Prinzip im Glauben auch so. Wenn wir keine Herausforderung haben, wenn nicht so ein Widerstand ist, dann ist das fast so wie die Bäume und kippt einfach um. Und ich glaube, das gibt ja auch so einen Spruch, ne? Fest und stark ist nur ein Baum, der unablässig Stürmen ausgesetzt war, denn im Kampf sind seine Wurzeln kräftig geworden. Also das ist schon mal ein Sinn vom Leid. Ja, Jesus, der ist auf den Prozess konzentriert. Er möchte, dass wir verändert werden und damit unser Vertrauen in ihm einfach stärker wird und wächst. Ich habe das selber mal in einer ganz besonderen Art in Vietnam erlebt. In Vietnam, da muss ich öfters ein Visum beantragen. Und irgendwann wurde es einfach abgelehnt. Und das nächste wurde auch abgelehnt und es wurde wieder abgelehnt. Irgendwann habe ich sogar erfahren, dass ich auf eine schwarze Liste gerutscht war und hatte mich schon gefragt, wie ist das gekommen? Haben die gemerkt, dass ich da für Jesus unterwegs bin? Und gefühlt bin ich an so eine Sackgasse gekommen und es ging nicht weiter. Und ich habe mir ja auch schon überlegt, Gott, was soll das eigentlich? Ich habe mich so lange darauf vorbereitet. Jetzt bin ich endlich hier und dann diese ganzen Probleme. Letztlich, um die Geschichte ein bisschen abzukürzen, stellte sich heraus, dass ich einmal so einen gefälschten Verlängerungsstempel erhalten hatte. War wahrscheinlich sogar innerhalb der Behörde passiert, haben die nicht zugegeben. Genau. Und damit habe ich mich 38 Tage zu lange in dem Land aufgehalten, also ohne Visum aus deren Sicht. Ich hatte den Stempel in dem Pass, ich dachte, ich habe ein Visum. Und das haben die dann als ein Gesetzesvergehen angesehen und damit bin ich auf eine schwarze Liste gerutscht. Und hatte dann später nochmal versucht, Vietnamesisch an der Uni zu studieren, weil ich habe gehört, so ein Studentenvisum, das würden die mir ja noch genehmigen. Aber wurde auch abgewiesen. Und da war ich in Thailand, durfte gar nicht mehr einreisen. Und da habe ich nur noch gedacht, okay, jetzt versuchst du noch einmal kurz reinzukommen, deine Sachen zu packen und dann geht's wieder zurück nach Deutschland. So eine letzte Hoffnung hatte ich noch. Mir hatte der vietnamesische Pastor aus unserer Gemeinde, der hatte gesagt, hey, ich kenne da so einen Beamten in der Polizeibehörde und der konnte schon beim anderen Ausländer helfen. Wir können ja nochmal sprechen und vielleicht schafft er das. Und tatsächlich innerhalb von 2 Tagen hat er mir genau gesagt, welches Problem das war, dann wie viel Strafe ich bezahlen muss. Und der Pastor hat noch zu ihm gesagt, also weißt du, Martin, der stellt keine Gefahr für unser Land dar, gib ihm gleich mal ein Jahresvisum. Und er klebt mir gleich ein Jahresvisum in den Pass. Von vor immer nur 3 Monate auf einmal, auf dann plötzlich ein Jahresvisum, also längstes Visum ever. Und da merkt man dann, Gott kommt spätestens pünktlich. Ne? Für Gott gibt es keine Sackgassen. Der kommt da drüber, also der kann immer noch was weitermachen und Visum erhalten. Also Dinge, die wir manchmal so als schwierig empfinden und wo wir auch den Eindruck haben, was soll das eigentlich, benutzt Gott, um uns stärker zu machen. Und ihr könnt mir das glauben, wenn ich jetzt ein Visum beantrage, ich zitter innerlich nicht mehr so, wie ich früher gezittert habe, weil ich weiß, Gott hat es ja schon einmal ganz anders geschafft, wo ich dachte, es geht gar nicht mehr. Ja, Also Gott reagiert nicht immer so auf unsere Anliegen, wie wir das erwarten. Nick Wojcic, der Australier ohne Arme und Beine, der hatte auch dafür gebetet, dass Gott ihm doch endlich wieder Arme und Beine geben würde. Hat Gott bis heute noch nicht gemacht. Aber er hat von seinen Eltern gelernt, Gott kümmert, gibt dein Bestes und Gott tut den Rest. Gibt dein Bestes und Gott tut den Rest. Und ich denke, er hat so viele Menschen schon das Evangelium predigen können. Hätte er Arme und Beine gehabt, glaube ich, hätte er nie so viele Möglichkeiten haben können. Er wurde sogar auch mal von einem Buddhisten nach Vietnam eingeladen und durfte im nationalen Fernsehen vor 90 Millionen predigen. Hat noch nie jemand geschafft. Wenn er Arme und Beine gehabt hätte, glaube ich, wäre das nicht möglich gewesen. Weiter in der Geschichte, in dem Bericht. Also Lazarus ist gestorben. Jesus macht sich jetzt endlich auf, um diese Familie zu besuchen. Und wie das oft bei den Juden so war, wenn jemand gestorben war, da waren die ohnmächtig und so ohnmächtig in der Gegenwart vom Tode. Und jetzt kommt Jesus ins Bild und ich lese uns das auch nochmal vor in Vers 20. Martha nun, als sie hörte, dass Jesus kommt, geht sie ihm entgegen. Maria aber blieb zu Hause. Da sprach Martha zu Jesus: Herr, wenn du hier gewesen wärest, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Und jetzt weiß ich, dass was du von Gott bitten magst, Gott dir geben wird. Jesus spricht zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm: Ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Jesus spricht zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Ja, Lazarus ist tatsächlich gestorben, hat schon gestunken. Und jetzt Jesus die Frage, Jesus sagt, ja, er wird auferstehen. Glaubst du das? Und hier kommt jetzt der Kern vom Text, wo es mir eigentlich drum geht. Wir sehen hier nämlich zwei Reaktionen von Martha, die, glaube ich, sehr typisch für uns Christen sind oder die ich auch ganz oft in meinem eigenen Leben sehe. Ja, was sagt Martha denn? Vers 21. Also Jesus, wenn du hier gewesen wärest, so würde mein Bruder nicht sterben oder gestorben sein. Wenn du hier gewesen wärest, das ist ja eigentlich Vergangenheit. Also Jesus, vor 4 Tagen, als mein Bruder noch gelebt hat, da hättest du ja noch was tun können, aber jetzt bist du zu spät. Mit dem Jesus von vor 4 Tagen, da hat sie noch gerechnet, dass er eingreifen kann, aber heute im Hier und Jetzt rechnet sie nicht mehr damit, dass Jesus noch eingreifen kann. Und dann in Vers 23, da sagt Jesus dann zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Und Martha spricht zu ihm, und das ist wieder eigentlich relativ typisch: Ja, ich weiß, dass er auferstehen wird, in der Auferstehung am letzten Tag, in der Herrlichkeit. Also dann einmal in der Zukunft. Ich weiß, dass Jesus, wenn du wiederkommen wirst, beim zweiten Mal wiederkommen, da wird er dann mit uns allen im Himmel sein und da wird alles gut sein. Da rechnet sie eigentlich mit einem Jesus in der Zukunft. Und das sind so diese zwei Reaktionen. Ja, in der Vergangenheit, da habe ich Jesus mal erlebt, das war alles wunderbar. Und in der Zukunft, ja, ich weiß, wir werden alle mal in den Himmel kommen, aber hier im Hier und Jetzt, heute, kann Jesus da noch eingreifen und wirken. Und das ist wahrscheinlich ein Dilemma von vielen Christen. Die wollen wirklich glauben von Herzen, die wollen auch nicht heucheln, aber irgendwie sind wir da so falschgläubig. Also nicht, dass wir falsche Inhalte glauben, aber eher mit so einem Jesus aus der Vergangenheit rechnen oder ja, in der Zukunft, da wird alles besser. Aber eingreifen im Heute, zum Beispiel heute das Problem mit deiner Frau oder das Problem in der Familie oder mit den Kindern oder in der Schule oder am Arbeitsplatz oder vielleicht auch im Dienst für Jesus oder in der Gemeinde, die nicht wächst. Rechnen wir noch damit, dass Jesus eingreift? Oder ist es nicht leider oft so, dass unser Christsein eher so ein bisschen ist, ja, also Jesus kommt schon mal und ich hatte auch tolle Erlebnisse mit Jesus, aber heute muss ich mich einfach so durchrackern und irgendwie das versuchen, alleine zu schaffen. Und was sagt jetzt Martha darauf hin? Und das ist die Botschaft an uns und auch so, ja, auch so ein Fokus von Jesus. Da sagt Jesus also zu Martha: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Hier und heute Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der da glaubt an mich, wird nimmermehr sterben. Und dann sagt er ihr, glaubst du das? Und die Frage auch an dich, glaubst du das, dass Jesus jetzt hier lebendig ist und wirken möchte? Und da muss ich leider gestehen, ich glaube da nicht immer dran. Auch nicht, als ich einmal bei uns im Park so unterwegs war. Ich habe das mal Toilettenevangelisation genannt. Das ist so die Wohngegend, in der ich lebe. Und wir haben einen Park dort. Und ich gehe abends gerne noch eine Runde spazieren, um so ein bisschen runterzukommen. Und musste dann auf Toilette und habe mir nur gedacht, oh, wo findest du jetzt eine öffentliche Toilette? Und da fällt es mir ein, ja, in den Park, da. Da gibt es eine Toilette, da kann ich hingehen. Also mache ich mich da schnell auf den Weg und treffe in der Toilette diesen jungen Mann, der heißt Bing. Und der Bing, der hat irgendwie so reagiert und ich dachte, das ist ja ein bisschen komisch, ne? Zwei Männer treffen sich auf der Toilette und einer reagiert so. Er ist dann rausgegangen und ich habe dann eben gemacht, was man da so machen muss. Und der Bing, der hatte draußen schon gewartet, hat mich wie so aufgelauert, kann man sagen. Die haben da auch so einen Ausdruck für, die nennen das westliche Leute jagen. Damit meinen die aber, dass sie eigentlich nur Englisch sprechen üben wollen. Und weil die westlich aussehen, da denkt man dann, ja, die können doch sprechen. Also der wollte mit mir Englisch sprechen. Und wir kommen dann ins Gespräch, gehen hier 3-4 Runden um den See. Er merkt dann, dass ich Vietnamesisch sprechen kann, war ganz erstaunt. Ich merke dann, dass er Student ist, der gerade nach Hanoi gezogen ist vor 3 Monaten. Und da ich auch in der Studentenarbeit bin, dachte ich, ja, jetzt mit dem musst du irgendwie gucken, dass du mit dem in Kontakt bleibst. Hol dir gleich mal seine Facebook-Daten, dass ich ihm einen Facebook-Manager dann anschreiben kann. Und vielleicht könnte ich ihn ja zu dem Englischclub meiner Teamkollegen einladen. Hatten also ein tolles Gespräch, gehen wieder auseinander. Und ich hatte dann gedacht, ja, wann schreibst du ihn an? Und dann ist er mir aber zuvor gekommen. Und sagt, hey Martin, ich möchte gerne mal meine Universität zeigen, da wo ich studiere. Sieht so aus, also die Universität für Transport und Kommunikation, glaube ich, ist auch nicht so wichtig. Also er ist Brückeningenieur, lernt er. Und ich dachte so, als Ausländer kommt man ja nicht so leicht an die Uni. Also wenn mich schon mal ein Einheimischer mit reinnimmt, perfekt, da komme ich gleich mit der Zielgruppe so in Kontakt. Er führt mich so rum, wir gucken dann vom 5. Stock, glaube ich, so aufs Uni-Gelände runter. Und dann treffe ich da so eine Horde Jungs und die sehen diesen exotischen Ausländer und dann erstmal gleich Selfie machen, ne, so gleich festhalten. Und als die dann weggegangen sind, stehe ich allein mit dem Bing da und sehe, dass er so eine Perlenkette, so mit braunen, größeren Holzperlen an dem Arm trägt. Das kommt aus dem Buddhismus, das betet man irgendwie durch. Ich habe da keine Ahnung eigentlich, ich weiß nur, das kommt vom Buddhismus. Und kam dann mit ihm ins Gespräch und meinte, also im Buddhismus, ne, versucht man ja moralisch hochwertiges Leben zu führen, um dann eben im nächsten Leben immer eine bessere Position zu bekommen, bis man dann irgendwann im Nirvana ist. Und da meinte ich irgendwann zu ihm, da musst du dich ja eigentlich selbst erlösen, oder? Also wenn man jetzt irgendwas nicht so gut macht, dann kommt man ja wieder eine Stufe runter. Und das ging dann so weit, dass ich ihm versucht habe, deutlich zu machen, also eigentlich, wir sind doch schuldig, und wir können gar nicht so gut leben. Wir brauchen jemand anders, der uns erlöst. Wir kriegen das ja aus eigener Kraft gar nicht hin. Und konnte ihm dann noch ein bisschen von Jesus erzählen. Habe ihn auch zum Englischclub eingeladen. Geht jetzt schon seit 3 Jahren in den Englischclub meiner Teamkollegin. War einmal in der Gemeinde mit, 2-mal auf so einer Evangelisation. Aber zum Glauben gekommen ist er noch nicht. Also er dürft ihr auch gerne mitbeten. Ah, okay. Das lassen wir noch so. Ja, Jesus sagt ja, ich bin die Auferstehung, nicht ich werde die Auferstehung mal sein in der Zukunft oder ich war die Auferstehung in dem Moment, wo du zum Glauben gekommen bist, sondern ich bin. Und eines der Worte, das Jesus eigentlich sehr gut beschreibt, ist das Wort immer. Ich bin immer, jederzeit für uns da. Lebendig kann eingreifen. Und es ist schon mal gut, sich auch mal an die Vergangenheit zu erinnern, was Jesus da, wie er an uns gewirkt hat, dass wir Vergebung empfangen haben. Es ist auch gut, sich auf die Zukunft auszurichten, nicht das Ziel aus den Augen zu verlieren, dass doch tatsächlich alles mal besser wird. Aber auf der anderen Seite müssen wir auch lernen, mit Jesus im Heute und hier zu rechnen. Weil Jesus der ist heute genauso lebendig wie an Ostersonntag von vor 2000 Jahren, da wo er aufgestanden ist. Und Jesus wird im Himmel nicht lebendiger sein als hier und jetzt. Weil mehr als leben kann man ja nicht. Und Jesus wird auch im Himmel nicht mehr wirken, als er heute hier und jetzt wirken kann. Und das finde ich eigentlich, das war für mich eine ganz große Erkenntnis. Das musste ich mir selber mal so sagen lassen. Also Jesus ist 100% lebendig jetzt hier und möchte wirken. Ich habe eine Frage an euch. Was ist die Definition von ewigem Leben? Wie würdest du ewiges Leben definieren, wenn du das wem anders erzählst? Ich vermute, dass es vielleicht einigen so geht wie mir auch früher. Dann habe ich gedacht, ja, also ewiges Leben, das ist ganz, ganz lange mit Jesus dann im Himmel zusammenleben. So Millionen und Billionen Jahre, also ein ganz, ganz langer Zeitraum. Jetzt gucken wir uns aber mal an, wie Jesus selber ewiges Leben definiert. Das steht dann in Johannes 17, Vers 3. Ich lese uns das auch nochmal vor. Da sagt Jesus selber, als er so im Gespräch mit seinem Vater ist: Das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Also weißt du, was die Definition von ewigem Leben nach Jesus Christus ist? Das ist Gott, den Vater, Gott und den Gesandten Jesus kennen. Also kennenlernen, eine Beziehung mit ihm haben. Also in dem Moment, wo du zum Glauben gekommen bist, bist du schon im ewigen Leben. Ist euch das bewusst gewesen? Also, weil dann kennt man ja Jesus und damit ist man eigentlich schon in der Ewigkeit drin. Nicht mal eigentlich, man ist damit in der Ewigkeit. Ewigkeit bedeutet also immerwährende Gegenwart von Jesus Christus, und in dem Moment, wo man ihn kennengelernt hat, ist man in der immerwährenden Gegenwart von Jesus drin. Und deshalb kann Jesus dann auch sagen, ich bin die Auferstehung und das Leben und ich werde sie mal sein. Also wer an mich glaubt, der wird leben. Und der Himmel ist nichts weiteres als so eine Art Vollendung und Weiterführung von dem, was man schon auf dem Leben mit Jesus erleben durfte und die Beziehung dann vor allem. Also Jesus sagt, ich bin immer und ewig und wir dürfen schon an seiner Gegenwart teilhaben in dem Moment, wo wir Gott kennenlernen. Jetzt mal ein bisschen auch selbstkritisch gefragt. Kann das sein, dass wir manchmal ein bisschen gelangweilt sind von Jesus? Also so nach dem Motto, mit Jesus leben ist schon ganz schön und toll, aber muss ich jetzt so viel Zeit mit ihm verbringen? Oder mein Leben ist sonst auch eigentlich ganz okay? Und dann mal ganz, ganz hart zurückgefragt, also wenn wir hier und heute manchmal gelangweilt sind von Jesus, dann wird der Himmel eigentlich kein schöner Ort sein. Weil da ist die ewige Gegenwart von Jesus, ne? Ja. Und wenn wir hier und heute keine Freude daran haben, dass wir Zeit mit Jesus verbringen dürfen, dann wird das ganz lange Leben mit Jesus im Himmel auch nicht viel schöner werden. Ja, also himmlisches Leben, das beginnt nicht erst im Himmel, sondern in der Gegenwart Jesu und in dem Moment, wo wir ihn schon kennenlernen durften. Also schon heute und jetzt hier. Wenn wir Martha und Maria gefragt hätten, bevor Jesus Lazarus auferweckt hat, und sie fragen würden, was bedeutet das für dich, dass Jesus die Auferstehung und das Leben ist? Dann hätten die wahrscheinlich ja gesagt, ja, also irgendwann, ne, werden wir mal mit Jesus die Ewigkeit verbringen. Wenn wir Martha und Maria nach der Auferstehung von Lazarus gefragt hätten, was bedeutet das für euch? Dass Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Dann hätten die wahrscheinlich gesagt, es kann bedeuten, dass jemand tot ist, schon 4 Tage, er stinkt schon und Jesus geht ins Grab hinein und der Mann steht auf und läuft aus dem Grab hinaus und lebt. Frage an dich, ist hier irgendjemand, der eine Auferstehung braucht? Also wo vielleicht irgendwas im Leben sich gefühlt tot anfühlt, vielleicht eine Auferstehung in deinen Finanzen oder eine Auferstehung in deiner Ehe oder eine Auferstehung in der Arbeit oder vielleicht irgendwas, was emotional belastet, wo Jesus mal was ganz neu machen müsste oder mal so einen neuen Start schenken sollte. Das Gute, was wir hier ja sehen, Jesus sagt dann ja, glaubst du das, Maria, glaubst du, dass ich die Auferstehung und das Leben bin? Und eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, schien sie das ja nicht so richtig geglaubt zu haben. Aber Jesus hat ja trotzdem gewirkt, hat ja trotzdem noch eingegriffen. Also manchmal, wenn wir eben nicht den großen Glauben haben, ja, dann hilf unserem Unglauben, ne? So wie die Jahreslosung das sagt. Jesus kann was tun und wenn wir dann den Glauben eben nicht fühlen, Jesus, bitte hilf doch den Unglauben und greif da ein. Und Jesus kann dann eben wieder neue Perspektiven schenken, neue Kraft geben, nimmt nicht unbedingt das Problem immer weg, aber er kann irgendwas neu machen, sodass wir da besser mit umgehen können. So zum Beispiel eben auch wie Nick Vujicic, ne? Wo den eben keine Arme und Beine neu bekommen hat, aber trotzdem so eine Freude ausstrahlt. Ich denke manchmal viel mehr als ich, wo ich ja eigentlich völlig gesund bin und mich manchmal frage, woher kommt diese innerliche Freude? Aber Jesus kann das, ja, kann das schenken. Oh, genau das Bild habe ich euch jetzt vorenthalten. Dürft ihr noch eine Sekunde genießen? Und ich gehe weiter im Text. Jesus war bei Martha. Maria kriegt da jetzt auch von Wind und Jesus geht ihr entgegen und wir sehen bei Maria eigentlich so eine ähnliche Reaktion, wie wir sie auch bei Martha gesehen haben. Also sie fällt Jesus vor den Füßen und sprach, Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Hört sich ja fast schon wie so eine Anklage an, oder? Also Herr, warum bist du so spät? Trauen wir uns überhaupt eigentlich noch so mit Jesus zu reden, dass wir manchmal so sagen, also Herr, warum hast du eigentlich nichts gemacht? Trauen wir uns da ganz ehrlich mit ihm zu sein und auch Erwartungen an ihn zu stellen? Und obwohl Jesus ja schon wusste im Voraus, ja, er wird Lazarus auferwecken, sehen wir dann, dass er betrübt wird. Steht dann hier im Text, die Augen gehen ihm über, man könnte auch einfach nur sagen, weinen. Und da lernen wir auch wieder was ganz... lernen wir wieder was über Jesus. Also unsere Schmerzen lassen ihn nicht kalt. Es ist für ihn nicht unwichtig, wenn seine Kinder was zu durchleiden haben. Es ist jetzt nicht so, dass Jesus sich sozusagen innerlich zurücklehnt und sagt, also mein Kind, diese Probleme, die du da gerade hast, die dienen eigentlich dazu, dass dein Vertrauen wächst und dann wird mal alles besser mit dir. Nee, er sieht den Schmerz von Martha und Maria und dann fängt er an zu weinen. Also er fühlt da ganz tief mit. Unser Schmerz wird sein Schmerz. Und Gott weiß es ja selber, was es bedeutet, wenn man den eigenen Sohn verliert, weil die ganze Sünde der Welt auf den Sohn drauf liegt. Also Gott weiß es selber, wie manchmal so die ganze Ungerechtigkeit zusammenkommt und das alles keinen Sinn macht und kann jeden Schmerz von uns mitfühlen und ist da traurig drüber. Und lässt das nicht einfach nur sozusagen über sich ergehen und weiß, dass es dann dient auch einem besseren Ziel. Das habe ich mal bei einer jungen Dame miterlebt, die heißt Hirn. Ich durfte sie einmal in den Sommerferien treffen oder gerade nach den Sommerferien, da war so eine Chorprobe. Und nach der Chorprobe fragt sie sich, Martin, ich würde gerne wissen, wie ich alleine besser Englisch lernen kann. Gebe ich ihr so ein paar Tipps, wie man das online machen kann. Und dann platzt das auf einmal aus ihr heraus, dass sie jetzt im Sommer, in der Sommerpause bei ihren Eltern zu Hause war. Und sie war eben zwischendurch zum Glauben gekommen und hat dann zu ihrem Vater gesagt, weißt du, Gott hat dich erschaffen. Und das ist für jemand, der die Ahnen anbetet, und jetzt auf einmal die Tochter sagt, also du kommst nicht so richtig von mir, sondern wir kommen alle von Gott. Das ist fast so wie gefühlt so ein Hochverrat. Das war also ziemlich direkt. Er hat ihr dann gleich eine Backpfeife gegeben. Und ihr Bruder, der war auch so ein Hitzköpfiger, der hat sie dann noch über den Betonboden geschliffen. Und ihre Tanten standen daneben und haben nicht so richtig eingegriffen. Und sie ist letztlich dann eigentlich wieder nach Hanoi geflohen, um einfach ja von den Eltern wegzukommen. Das war dann so, dass sie sogar auch nicht mehr auf Facebook gepostet hat, damit die Eltern dann nicht wissen, wo sie gerade in Hanoi ist. Ja, Jesus kann so einen Schmerz mitfühlen. Ich fand das sehr beeindruckend, dass sie nie gesagt hat, meine Eltern sind so blöd oder warum machen die das? Bei mir wäre, glaube ich, so gleich das Urvertrauen in meine Eltern kaputt gegangen, aber sie meinte, die müssen unbedingt zum Glauben kommen. Und ein Jahr später war sie wieder da und die Lage hatte sich schon ein bisschen entspannt. Sie hatte dann gesagt, die ganze Familie hat sie wie so einen Mülleimer benutzt. Damit meinte sie, dass alle ihre Probleme so auf sie abgeladen haben. Die haben wohl gemerkt, irgendwas ist bei ihr anders geworden und die Eltern haben auch ein bisschen Eheprobleme. Und dann haben alle mit ihr geredet und sie war so der, der das irgendwie aufgenommen hat. Und ich hatte mich sehr gefreut, kurz vor Weihnachten, als ich noch in Vietnam war, da gab es so eine Verlobungsfeier. Und ich durfte einer von den Männern sein, die die Tabletts da auch mit tragen. Hab dann die Familie gesehen. War auch ein bisschen komisch, als ich den älteren Bruder gesehen habe, wo ich wusste, oh, der hat dich über den Boden geschliffen. Sie hat aber meinen Sprachlehrer hier geheiratet. Jetzt 1. Januar, genau am 1. Januar. Mein Sprachlehrer ist schon über mehrere Generationen christliche Familie. Und in Vietnam ist es ja so, da heiraten nicht zwei Personen, da heiraten immer zwei Familien, so gefühlt. Und dass jetzt die Familie von Hien erlaubt hat, dass eine christliche Familie sich in ihren Clan so reinheiratet, das ist also schon mal ein Riesenwunder. Genau, Gott kann Schmerz zutiefst mitfühlen und auch dann wieder neu schenken. Schließen möchte ich die Predigt noch mit einem letzten Beispiel und lese nochmal von Paulus aus Philipper 3, Verse 12 bis 14 vor. Da sagt Paulus über sich selbst: Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin. Ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, weil ich auch in Christus Jesus ergriffen bin. Geschwister, ich denke von mir selbst nicht, dass ich es ergriffen, es ergriffen zu haben. Eines aber tue ich: Ich vergesse, was da hinten liegt, und strecke mich aus nach dem, was vorn ist, und jage auf das Ziel zu, hin zu dem Siegespreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Also für Paulus bedeutet Christsein von Jesus ergriffen sein und nach Jesus zu greifen. Oder er sagt das dann auch mal, nach Jesus zu greifen, oder er sagt es dann auch mal, den Siegespreis zu ergreifen. Ein Christ, der hatte mal eine schwierige Phase erlebt. Seine Freundin war ihm weggelaufen, dann hat er seinen Arbeitsplatz verloren und schließlich ist ihm auch noch sein Auto eingegangen. Und als er dann in dem Auto, was gerade so gestorben war, da so drinnen so saß und bei sich so überlegt hat, was alles so schief gelaufen ist, da sagt er zu sich selber: Aber wenigstens habe ich ja Jesus noch. Und er reflektiert da so ein bisschen drüber und merkt dann, dass er Jesus eigentlich wie so einen Trostpreis angesehen hat. Also nach dem Motto, alles geht schief, aber naja, okay, wenigstens habe ich Jesus noch. Umbringen brauche ich mich noch nicht. So nach dem Motto, ne? Also genau, und dann begreift er aber, Jesus ist ja kein Trostpreis, Jesus ist der Siegespreis. Und wir können nichts Größeres und Bedeutungsvolleres bekommen als Jesus. Wir können niemals mehr haben, als wenn wir alles in Jesus haben. Und manchmal ist es so, dass Jesus uns vielleicht ein paar Dinge wegnehmen muss, damit wir die Fülle in Jesus mehr genießen können und mehr in ihm haben können. Oder manchmal ist es auch so, dass, ja, wenn er uns was wegnimmt, dass es uns hilft, unsere Prioritäten neu zu setzen, damit Jesus an die Stelle, an die Nummer 1 kommt, damit wir eben die Fülle und den Sieg in ihm voll haben und nicht Gelegenheiten verpassen, wo Jesus uns eigentlich noch mehr beschenken möchte. Jesus, ne, der uns mehr liebt als jeder andere auf der Welt und der bessere Pläne für unser Leben hat, als wir das je für uns selber haben könnten. Und deshalb, lasst uns lernen, mit Jesus zu leben. Er ist hier und heute 100% lebendig. Rechne mit ihm, dass er eingreifen kann in jedem Moment. Das wird garantiert dein Leben verändern und dadurch werden wir dann auch für andere ein Zeugnis für Jesus sein. Amen.